Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann. Wir hatten heute einen Einsatz, der ging einige Stunden. Und wenn die Zeit wegrennt und man abends noch einen Termin hat, dann steht man doppelt unter Spannung. Und ich habe dann einfach gebetet, Herr, es ist dein Termin heute Abend. Es ist deine Verkündigung. Und wenn es möglich ist, gib, dass ich doch pünktlich komme. Ich habe dem, dem Willi noch eine SMS geschickt, die wirst du später lesen. Und es war dann so, dass tatsächlich, obwohl keine Hektik war, alles wunderbar geklappt hat. Ich hatte keinen Stress und bin sogar noch eine Viertelstunde früher hier angekommen. Preis den Herrn, also eine Gebetserhörung. Ja, ich habe heute eine Predigt mitgebracht über den ersten Johannesbrief. Ich hatte über Himmelfahrt eine Kurzbibelschule besucht mit Kurt Schneck, vielleicht kennen ihn einige. Der ist jetzt in Pension, er war Leiter von Schloss Klaus in Österreich, von den Fackelträgern. Und er war auch sehr lustig, ein Österreicher. Er sagte, ich hatte immer drei Nachteile, ich war klein, schmächtig und hieß Schneck mit Nachnamen. Das ist ein bisschen viel auf einmal. Aber er war wirklich lustig und humorvoll, aber auch sehr informativ. Und ich habe mich mit dem Johannesbrief etwas näher beschäftigt. Es geht also um den ersten Johannesbrief, beziehungsweise einen Ausschnitt daraus. Johannes, der den Brief geschrieben hat, war ja einer der Söhne des Zebedäus. Er war von Beruf Fischer und er musste schon mit sehr jungen Jahren berufen worden sein von Jesus in die Nachfolge, denn er gehörte später zum Leitungskreis der Urgemeinde. Er hat als alter Mann, und deshalb wissen wir, dass er noch recht jung gewesen sein muss, zwar in den 90er Jahren Verbannung erlebt nach Patmos unter dem Kaiser Domitian, der sich anreden ließ als Herr und Gott. Dem wurde die Verehrung von den Christen verweigert und eine der Strafen war Verbannung. Er ist dann aber begnadigt worden und, wie ich jetzt auch gelernt habe, der Tradition gemäß in Ephesus gestorben um das Jahrhundert. Als uralter Mann, er schreibt ja selbst, er ist ein Presbyter, Ältester, und im Neuen Testament ist Presbyter, Ältester eigentlich weniger ein Amt, sondern es sind Autoritäten in der Gemeinde, die aufgrund ihres Alters Mitspracherecht haben. Heute muss die Gemeinde ja jung sein, 14 bis 29. Damals, mit je älter du warst, desto mehr Mitspracherecht und auch Lebenserfahrung hast du mitgebracht. Und er schreibt diesen Brief als alter Mann. Er beginnt ohne Adresse und Gruß. Wahrscheinlich ist es ein Rundbrief. Johannes hatte seine Wirksamkeit in heutigen Türkei, in dem damaligen Kleinasien. Er geht sofort mit dem Thema los, dass wir von Anfang an gehört haben, was von Anfang an war. Aha, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang war das Wort. Jetzt kann man sagen, das schwebt ganz weit im Himmel. Aber jetzt sagt er, wir haben das gesehen. Und dann sagt er noch mit unseren Augen, dass keiner auf die Idee kommt, dass es eine Vision gewesen ist. Mit unseren Augen haben wir das gesehen. Das haben wir betrachtet, sagt er sogar noch. Und unsere Hände haben das betastet. Also das Wort Gottes, der Schöpfer des gesamten Universums, ist ein Mensch geworden in Jesus, den du sehen konntest. Den konntest du sogar betrachten. Den konntest du sogar anfassen. Vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Und dann schreibt er seinen Brief. Es gibt da einige Anlässe in der Gemeinde, da werde ich jetzt zumindest heute Abend nicht näher drauf eingehen. Es waren Irrlehren im Umlauf, die haben einiges an Durcheinander in den Gemeinden gebracht. Ja, man könnte jetzt meinen, das schreibt ein alter Mann und manche werden ja im Alter etwas milder, aber Johannes, Überhaupt nicht. Er schreibt eigentlich, der Kurt Schneck hat uns ein Bild gezeigt, einen Holzschnitt. Und ein Holzschnitt hat nur schwarz und weiße Farben. Die meisten Bilder haben ja so Zwischentöne. Bei Johannes gibt es holzschnittartige Gegensätze. Da ist zum Beispiel Licht, Finsternis. Entweder du bist im Licht oder in der Finsternis. Entweder du lebst in der Liebe, liebst deinen Bruder, oder du hasst deinen Bruder, schreibt er ausdrücklich. Wer sagt, dass er in ihm bleibt und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Leben, Tod, Christus, Antichristus, das Wort fällt im Johannesbrief. Wer ist der Antichrist, wenn nicht der leugnet, dass der Sohn wirklich ins Fleisch gekommen ist, dass wir den wirklich betrachten konnten mit unseren Augen? Das war kein Geist, der in Menschengestalt auf die Erde geschwebt ist. Das hat mit den Irrlehren zu tun, die da in den Gemeinden verkündigt wurden. Den konnte man anfassen. Und der Antichrist leugnet das. Gottes Wille, Welt. Gott, Teufel. Es gibt einen Satz, der ist eigentlich typisch für den Johannesbrief. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Da gibt es nichts dazwischen. Es gibt nicht so ein bisschen Christsein oder ein bisschen weltlich sein, sondern entweder du hast es oder du hast es nicht. Aber jetzt das Entscheidende ist, er schreibt so abgrenzend, eigentlich so gar nicht zeitgemäß. Wir wollen ja heute alles harmonisieren. Auch das, was man gar nicht harmonisieren kann, wird auch irgendwie harmonisiert. Und dann wird man aber schnell, ich sag's mal so, man wird dann ziemlich hart, wenn man so abgrenzt. Entweder du bist das oder du bist das. Vielleicht kennt ihr Leute, die treten ja so auf. Entweder ihr macht so, wie ich das will, oder ihr macht gar nichts. Aber dann lest mal den Johannesbrief, und das hat mich auch in dieser Kurzbibelschule wirklich bewegt, wie viel Liebe der Johannes für seine Gemeinde hat. Bitte stellen wir uns den Johannes nicht vor als so ein Rechthabertyp, der vorne steht und mit dem Zeigefinger den Leuten sagt, entweder ihr macht das alles so, wie ich es will, oder wir können die ganze Sache gleich sein lassen, dann gehe ich. Er sagt, meine Lieben, redet er sie an. Meine geliebten Kinder, sagt er sogar. Und man spürt im ganzen Brief an, dass er für diese Gemeinden brennt, dass er diese Gemeinden liebt. Man spürt im Brief an, dass das Wort Liebe bei dem Johannes nicht nur so eine Redensart ist, sondern dass Johannes selbst in dieser Liebe lebt und dass durch den Johannes der auferstandene Jesus diese Gemeinde zurückgewinnen versucht. Das ist eigentlich sein Anliegen. Er will nicht, dass die Leute in diesen Irrlehren gefangen bleiben und ihr Leben den Bach runtergeht, sondern er möchte sie liebevoll, und liebevoll heißt dann aber auch klar und deutlich, zurückgewinnen. Ich hoffe, ihr merkt den Unterschied zwischen jemandem, der sagt, entweder ihr macht das so wie ich oder gar nicht, oder jemand, der auch Autorität hat als Ältester und voller Liebe die Gemeinde auf den Weg zurückbringen will. Im Johannesbrief kommen auch zwei Bezeichnungen vor, die ich gar nicht als Eigenschaften Gottes, sondern als das Wesen Gottes bezeichnet werden. Nämlich einmal, Gott ist Licht. Dann sagt er, es ist überhaupt gar keine Finsternis in ihm. Also wo das Böse herkommt, wissen wir letztlich nicht. Aber eines wissen wir, von Gott kommt es nicht. Er verneint es doppelt. Gott ist Licht und es ist überhaupt gar keine Finsternis in ihm. Und das Zweite ist eigentlich fast noch schöner. Er sagt nicht, Gott liebt ab und zu mal, und dann hat er wieder schlechte Laune und liebt nicht. Johannes sagt, Gott ist Liebe. Zweimal kommt das im Johannesbrief vor, dass das Wesen Gottes Liebe ist. Also das ist, ist einmal sehr, sehr wichtig. Man kann sogar sagen, der erste Johannesbrief, der kreist wie so eine Art christliche Meditation um das Thema Liebe. Er war ja auch der Lieblingsjünger Jesus, von Jesus, und er hat diese Liebe, die der Vater an den Sohn hatte und der Sohn für die Seinen hatte, hat er ja ganz persönlich erlebt. Und jetzt lese ich den Predigttext, denn es würde zu weit führen, jetzt den ganzen Johannesbrief auszulegen. Aber es kann, wir haben ja noch mehr Predigten, da gibt es bestimmt noch mal eine. Das ist Kapitel 2, Vers 3 bis 11. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, Jesus, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Da muss jemand schon viel Liebe haben, wenn er solche Sätze bringt. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er ist im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Das ist so ein typischer Johannesbrief, also so ein Abschnitt. Es ist sehr wichtig, dass wir hier so ein bisschen Ordnung reinkriegen, weil der Johannes macht keinen PowerPoint-Vortrag. Das ist übrigens hebräisches Denken, also das ist manchmal anders, als wir es gewohnt sind. Wir sind es gewohnt, dass ein Thema hat eine Überschrift und dann wird das so folgerichtig abgehandelt, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Bei den Juden hebräisches Denken, auch bei Johannes, ist das so, dass man ein Thema vorgibt und man kreist dann so quasi um das Thema herum. Und deshalb kommen auch manchmal so Dinge, wo wir denken, das sind ja Wiederholungen. In den Psalmen spielt das eine ganz große Rolle, dass mehrfach dieselben Dinge aus einer anderen Perspektive gesagt werden. Also müssen wir so ein bisschen eine Ordnung reinkriegen. Und hier will ich euren Blick einmal darauf lenken, dass dreimal ein Satz anfängt mit "Wer sagt?". Das sind also Leute in der Gemeinde, die sagen etwas. Wer sagt? In Vers 4, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Gibt es offenbar Leute, die sagen, ich kenne ihn, hält seine Gebote nicht. In Vers 6 steht, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Oho. Und noch einmal in Vers 9, wer sagt, er ist im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Also das heißt, wenn jemand sagt, ich kenne Jesus, ich bleibe in ihm, ich bin im Licht und hat mit so und so vielen Leuten Streit, ist nicht bereit zur Versöhnung, urteilt gnadenlos über andere, das ist unlogisch. Der Johannes sagt, es ist irgendwie unlogisch. Also entweder das eine, dann ist auch das andere da. Oder das andere ist nicht da, dann ist auch das erste nicht da. Das ist ganz schön herausfordernd. Ich muss sagen, da habe ich auch selbst einiges zu knabbern gehabt und habe auch immer noch zu knabbern. Aber es macht ja nichts, wenn man einen Bibeltext hört, der uns auch mal herausfordert. Sonst denken wir, das kennen wir alles schon, haben wir schon tausendmal gehört. Hier sind so Dinge, also ich behaupte mal, das haben wir vielleicht sogar noch gar nicht bewusst mitbekommen. Es wird nicht fromm schön geredet, es werden keine, meine, ich sprach Kanaan, kann man ja auch schön viel reden, ohne was zu sagen. Der Johannes, klar und deutlich. Und es heißt sogar in Vers 3, und jetzt haltet euch fest, In Vers 3 steht: Daran merken wir, dass wir ihn kennen. Vielleicht hast du das auch schon mal gefragt, woran merke ich denn eigentlich, dass ich Jesus kenne? Ja, wir sagen, weil wir schöne Erlebnisse hatten und tolle Gefühle. Johannes schreibt, wir merken, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Ich sage so, Johannes weiß viel von Sünde, von Buße, von Vergebung, von Reinigung. Aber Johannes will, dass wir nicht sündigen. Er sagt, wenn wir sündigen, dann gibt es einen Weg, Buße tun, in Anspruch nehmen die Vergebung, Vergebung und Reinigung empfangen. Aber er sagt, liebe Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Er will, dass es normale ist, dass wir nicht sündigen. Vielleicht denkt jetzt jemand, also wenn das jetzt die Botschaft ist, dann kann ich eigentlich nach Hause gehen, denn ja, in meinem Leben sieht es vielleicht ganz anders aus. Oder vielleicht sogar noch weiter. Du sagst, Johannes, wenn du recht hast, wenn du wirklich recht hast, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll leben, wie Jesus gelebt hat. Und überleg mal, wie Jesus gelebt hat. Dann überlege ich, ob ich überhaupt ein Christ bin. Aber langsam, es gibt hier etwas Merkwürdiges, da liest man auch schnell darüber hinweg. Je älter ich selbst werde und mit der Bibel lebe, desto mehr merke ich, dass man in der Bibel sehr genau lesen muss. Manchmal sind das so Kleinigkeiten, über die man so wegrudelt, geht mir genauso. Und da ist dann das Entscheidende drin. In der Bibel ist nichts zufällig da und nicht zufällig fehlt. Und hier will ich euren Blick jetzt heute Abend lenken auf das Wort Gebote. Daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Gebote, das sind mehrere. Und dann springt er in Vers 7 auf einmal auf die Einzahl. Ein neues Gebot. Also sind jetzt Gebote, das sind ja mehrere. Oder es ist eines, ein Gebot. Und dann wird es noch verrückter. Er sagt, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern das alte. Und in Vers 8 sagte er, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Also da bin ich dran hängen geblieben. Und ich dachte, entweder ist der Johannes doch schon so alt gewesen, dass er nicht mehr Vers 7, nicht mehr was er in Vers 8 geschrieben hat. Glaube ich aber nicht. Sondern der hat sich da was dabei gedacht. Also gehen wir mal schön langsam hin. Gebote, welche Gebote, altes, neues Gebot, wie ist das eigentlich hier zu verstehen? Und dann kommt auch Licht in diese Thematik hier hinein. Erstens mal das alte Gebot. Wenn ein Judenchrist wie der Johannes von Geboten spricht, dann hat er nicht irgendwelche Gebote im Sinn, sondern ein ganz bestimmtes Buch, das ist die Tora, die fünf Bücher Mose. Das sind die Gebote, oder wir können besser übersetzen, die Weisungen Gottes, die Wegweisungen Gottes, die er gegeben hat. Jetzt kann man sagen, da sind ja sehr viele Gebote drin. Und wir wissen ja, dass für die Gemeinde nicht alle Gebote der Tora verbindlich sind. Wir feiern ja sogar Samstagsgottesdienst. Das müssten alle Gemeinden machen, wenn wir die Tora halten. Da steht nämlich der Sabbat, ist Samstag, nicht Sonntag. Dann dürfen wir auch kein Schweinefleisch essen. Mal gucken, was draußen Leberwurst steht. Also ihr merkt schon, wir sind keine Juden und wir brauchen es auch nicht zu sein. Also ein Judenchrist denkt an die Gebote, aber diese ganzen Gebote, ich glaube 613 sind es, ich habe es noch nicht gezählt, aber kann stimmen, diese ganzen Gebote, die ganze Tora, und das hat Jesus selbst gesagt, ist zusammengefasst in einem Doppelgebot. Und das steht in 5. Mose 6, Vers 5, ist der eine Teil, das ist im Zusammenhang mit dem Glaubensbekenntnis Israels, da steht: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst Gott, den Herrn, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und das zweite ist ihm gleich, das steht in 3. Mose 19, Vers 18. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus selbst hat es gesagt, dass in diesen beiden Geboten alle Gebote der Tora zusammengefasst sind. Paulus sagt es mal mit anderen Worten, wenn ich alles könnte, in Zungen reden und große Reden halten und Wunder tun und hätte die Liebe nicht, dann denkt er an das Doppelgebot, Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, wäre das alles nichts, dann wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Also, das ist das Doppelgebot. Und Jesus sagt, tu das und du wirst leben. Und jetzt ist die Frage, hat Israel dieses Gebot, das Doppelgebot der Liebe, hat Israel die Tora erfüllt? Und die Antwort ist eindeutig nein. Paulus macht die ersten Kapitel des Römerbriefs nichts anderes, als aufzuweisen, dass Israel in seiner Gesamtheit die Tora nicht erfüllt hat. Aber Paulus geht dann noch weiter. Erfüllt irgendein Nachkomme Adams dieses Gebot? Nein. Kein einziger. Man könnte sagen, an einer Kratzdistel wächst keine Weintrauben. Das ist halt mal so. Martin Luther hat genau dieses Problem gehabt. Er hat sich ja im Kloster auf seine Priesterweihe vorbereitet. Und Martin Luther musste ein Buch lesen, ich habe sogar selbst mal nachgelesen, von Gabriel Biel. Das war ein katholischer Theologe aus dem 15. Jahrhundert. Und er hat ein Buch geschrieben, mit dem die Priester sich vorbereiten mussten für den geistlichen Dienst. Und wisst ihr, was da drin steht? Gott schenkt seine Gnade, seine Rechtfertigung, seine Vergebung denen, die gnadenwürdig sind. Jetzt fragt man, was muss man tun, um gnadenwürdig zu sein? Und dann sagt Gabriel Biel, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Martin Luther hat mehr und mehr erkannt, dass er dazu nicht im geringsten in der Lage ist. Und das war sein großes Problem. Das heißt, bei der Priesterweihe hat er gezittert, weil er solche Angst hatte vor der Einsetzung des Abendmahls. Er hatte solche Angst, sich den Zorn Gottes beizuziehen, weil er ohne die rechte Vorbereitung diese erste Messe gelesen hat. Und dann verstehen wir vielleicht auch, was der Heidelberger Katechismus auch aus dem 16. Jahrhundert schreibt. Was fordert Gott von dir, Mensch? Antwort, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kannst du dies vollkommen halten? Antwort, nein, ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Und das ist überschrieben von des Menschen Elend. Und nun der Johannes hier in Vers 8. Und jetzt schreibe ich euch ein neues Gebot. Also das alte Gebot, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt schreibt er uns ein neues Gebot. Und dann schreibt er oben in Vers 7, das ist aber nicht das Neue, das ist das Alte. Und da könnt ihr mal hier dem Bruder von Apotheke aus Hammerbach mal einen schönen Gruß sagen. Oder Hammersbach. Der hat mir das... Von dem hat es bei mir geklingelt, der hat das hier gepredigt. Ich habe es gehört, ich höre die Predigten im Internet. Übrigens danke fürs Reinstellen, weil ich habe das nie verstanden mit dem alten und neuen Gebot. Und da hat er das ausgelegt, sagt mir mal einen schönen Gruß. Wunderbar. Das alte Gebot ist, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das neue Gebot ist genau dasselbe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie Jesus dich geliebt hat. Und das steht in Johannes 13, ich habe ja extra die Schriftlesung gebracht, Johannes 13, Vers 34, da steht so ausdrücklich sogar, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, es ist die gleiche Tora. Jesus sagt, kein Jota, kein Strich wird aufgehoben davon, aber es hat einen neuen Grund. Und das ist das, was Johannes auch im Evangelium so am Herzen liegt. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt alle, die der Vater ihm gibt. Ja, im Heiligen Geist ist der Vater und der Sohn in uns wirksam. Der Heilige Geist ist die lebendige Gegenwart von Vater und Sohn in unserem Leben. Und jetzt auf einmal bekommt das eine befreiende Botschaft. Nicht mehr wir müssen sein, wie Jesus gelebt hat. Das kann sowieso keiner, brauchst du gar nicht anfangen. Sondern was Johannes eigentlich hier den Christen damals und auch uns heute sagen will, ist, lass Gott in deinem Leben freien Raum. Johannes ist es, der das Gleichnis von Jesus überliefert hat mit dem Weinstock und den Reben. Er sagt, ihr bringt Frucht, nicht, dass ihr anstrengt zu sein wie Jesus, sondern ihr bringt Frucht, indem ihr mit dem Weinstock verbunden seid. Und ich glaube, noch kein Weinstock hat irgendwie sich abgemüht, Frucht zu bringen. Und gesagt, ich muss ja jetzt die Frucht bringen, ich muss das ja können, sondern einzig und allein durch seine Verbindung mit Jesus. Und da spielt der Glaubensgehorsam dann eine Rolle. Also seit ich das erkannt habe, ist mein Leben viel entspannter. Ich stehe morgens auf und sage, ich danke Jesus, dass es heutiger Tag gibt. Und dann sage ich, jetzt bin ich mal gespannt, was du heute vorhast. Und hier, wenn er sagt, wer in ihm bleibt, der soll leben, wie er gelebt hat, dann denken wir jetzt, ja, das können wir doch gar nicht, so die Totenauferweckungen und dann das Leiden und Sterben. Aber Johannes meint nicht, dass wir dasselbe machen sollen wie Jesus. Können wir auch gar nicht. Leiden, Sterben, Auferstehen hat Jesus ja für uns getan. Sondern wie hat denn Jesus gelebt? In ständiger Verbindung mit seinem Vater. Jesus hat nichts getan, was er nicht zuvor hat seinen Vater tun sehen. Und so sagt Jesus, so sollen wir in der ständigen Verbindung mit ihm leben und dann das tun, was er will. Und das ist manchmal ziemlich einfach. Dann will er, dass wir unsere Arbeit gut vorbereiten. Jesus will, dass ich meine Predigt gut vorbereite. Jesus will, dass du jetzt nicht schläfst, sondern gut zuhörst. Einfache Dinge sind es und manchmal sind es auch größere Sachen. Also das ist doch eine wunderbare Sache, wenn wir sagen, Jesus, gebrauche mich als Kanal deiner Liebe. Und wenn wir so mit Jesus verbunden sind, sündigen wir auch nicht. Und wenn wir die Verbindung mit Jesus verlassen und in Sünde fallen, Johannes ist nicht naiv, der weiß, das passiert immer wieder. Dann ist die Katastrophe nicht, dass wir in Sünde gefallen sind, sondern wenn wir liegen bleiben, dann stehen wir auf, sagen, Jesus, ich habe deinen Weg verlassen, ich will aber wieder zurück. Und Jesus nimmt uns wieder an. Das ist doch wunderbar. Ich schließe mit einer Geschichte, vielleicht habe ich sie schon mal erzählt, aber sie ist so schön, dass man sie immer wieder erzählen kann. Ein Pastor besuchte eine arme Frau, eine alte Frau an ihrem Geburtstag. Und dann wundert er sich über die ärmliche Wohnung. Er wundert sich auch, dass gar kein Besuch da ist. Und dann teilt die alte Frau so ein bisschen trockenen Kuchen, ein bisschen Pulverkaffee, also sehr ärmlich alles. Und dann fragt der Pastor, naja, haben Sie denn überhaupt niemanden? Und dann sagt die Frau, doch, ich habe einen Sohn, der lebt mit seiner Familie in den Vereinigten Staaten, aber der kommt nie hierher. Lässt er nie was von sich hören? Doch, er schickt mir ab und zu mal einen Brief. Da sind so ein paar nette Worte drin und ein paar Bildchen, aber sonst nichts. Und dann, vielleicht kennt ihr die Geschichte schon, der Pastor sagt, können Sie mir die Bildchen mal zeigen? Dann macht die Frau die Schublade auf und die ganze Schublade ist voll Schecks. Sie hat ein ungeheures Vermögen und lebt wie eine Bettlerin. Und ich meine, das wäre ein Bild für so manchen Christen, vielleicht sogar einen von uns, dass wir sagen, ach, das ist alles so schwierig hier mit, wie Jesus gelebt hat und den Bruder lieben und so weiter. Aber dann gleichen wir der Frau, die aus ihrem eigenen versucht, irgendwas zu tun und wir merken, wir sind Bettler, das ist wahr. Aber wir sind beschenkt. Es ist ja der Heilige Geist in uns, die lebendige Gegenwart des lebendigen Gottes. Und dann wird Christsein nicht schwierig, dann wird Christsein auch nicht unmöglich sein, sondern dann wird Jesus durch uns das tun, was er will. Amen. Ja, eine